Die Lehre von der Belohnung. Auch wenn es der Heilige Geist ist, der unsere Früchte hervorbringt, sind wir nur dann gute Jünger, wenn unser Glaube auch in guten Handlungen gewahrt werden kann. Der Sinn und Zweck der Nachfolge Jesu sind ideale Taten. Gemäß Scott Crawford kann man ihre Bedeutung vierfach begründen. Erstens machen gute Werke Gott Ehre. Matthäus 5, Vers 16, Johannes 15, Vers 8. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Zweitens, bringen gute Werke allen Menschen Nutzen. Galaterbrief 6, Vers 10. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Drittens sind gute Werke der Weg, den Gott für die Gläubigen vorbereitet hat. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Viertens bringen gute Werke dem treuen, gehorsamen Gläubigen Lohn. Philipper 3, die Verse 10 bis 14, 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27, Offenbarung 3, 21. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hineingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Der vierte Punkt ist besonders interessant, denn durch die Lehre von der Belohnung, also dem Umstand, dass man sich als ein treuer Nachfolger Jesu gewissermaßen an einem Wettstreit beteiligt, um von Gott einen Siegespreis zu erhalten, zeigt, dass man durch seine eigenen Werke nicht das Ziel verfolgt, gerettet zu werden. Hier liegt nämlich das große Missverständnis der Vertreter der Lordship Salvation begründet, denn sie interpretieren Bibelstellen, in denen es darum geht, Gott zu verherrlichen, Menschen Gutes zu tun oder auf dem Weg Jesu zu gehen, um einen angemessenen Lohn zu empfangen, als eine Aufforderung, Rettung, Gotteskindschaft und das ewige Leben durch das eigene Streben zu erwerben. Und sie erweisen sich damit als solche, denen der Unterschied zwischen Geschenk und Preis unbekannt ist. Charlie Bing bringt es folgendermaßen auf den Punkt: Ewige Errettung führt zum ewigen Leben. Jüngerschaft hingegen bringt eine ewige Belohnung. Scott Crawford schreibt: Das Geschenk Gottes ist die Rechtfertigung, die man durch Glauben an die Verheißungen des Wortes Gottes empfängt. Bei der Wiedergeburt wird der Gläubige in den Leib Christi eingegliedert und beginnt einen Wettlauf. Das Ziel dieses Wettlaufs ist es, zu siegen und einen Preis zu gewinnen. Diese Belohnung ist aber nicht unsere Rechtfertigung vor Gott, denn letztere wird nicht auf der Grundlage des Wandels verdient oder sichergestellt. Rechtfertigung, also der Umstand, dass Gott unsere Gerechtigkeit in Jesus Christus öffentlich bekannt macht, ist und bleibt immer ein Geschenk. Charles C. Ryrie schreibt hierzu, Römerbrief Kapitel 5, die Verse 12 bis 21, hämmert treffend ein, dass diese Gerechtigkeit ein Geschenk der Gnade ist. Ein Geschenk ist keine Belohnung. Gnade kennt keine Werke. Wie schwierig ist es, Gnade zu begreifen, doch das Geschenk der Gerechtigkeit kommt durch seine Gnade zu dem, der nichts anderes tut, als an Jesus zu glauben. Wenn der Mensch versuchen wollte, sich selbst durch seine eigenen Werke der Gerechtigkeit zu rechtfertigen, dann wird ihm seine Belohnung nicht gemäß dem Standard der Gnade zugeschrieben, sondern gemäß dem Standard der Schuld. Römerbrief Kapitel 4, Vers 4. Er hat, wenn Werke rechtfertigen können, Anspruch auf eine Belohnung und Gott steht ihm gegenüber in der Pflicht. Unter solchen Umständen ist Rechtfertigung nicht länger ein Gnadengeschenk. Was jedoch unsere Nachfolge angeht, ist es besonders ratsam, den Siegespreis erringen zu wollen. Scott Crawford erklärt, die Lehre von der Belohnung für treuen Dienst durchzieht die ganze Schrift. Der allergrößte Teil des Neuen Testaments ist an Gläubige mit Blick auf diese Lehre geschrieben. Paulus ermuntert die Gläubigen an zahlreichen Stellen, sich so zu verhalten, dass sie diesen Preis gewinnen. Vergleiche Römerbrief 8, 17, 1. Korinther 3, 11 bis 15, 2. Korinther 5, 8 bis 11, Epheserbrief 4, 1, Philipper 2, 12 bis 16, Philipper 3, 10 bis 14, Kolosserbrief 3, 23 bis 25, 1. Thessalonicher Brief 2, Vers 12. Gemäß 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8, gewann Paulus diesen Wettlauf. Paulus blieb also im Glauben, das heißt, er wandelte gemäß den biblischen Lehren des Glaubens. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird, an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Gott durch den Glauben der Menschen an sein Heilswerk rettet, aber ihre Werke belohnt. Letztere haben nichts mit der Rechtfertigung zu tun. Dieser Unterschied ist bedeutend, denn Jüngerschaft zielt auf Dienst und Belohnung ab, Kindschaft basiert auf dem bereits gegebenen Geschenk der Gnade Gottes. Der springende Punkt hierbei ist, dass Kinder aus Liebe handeln sollten und nicht, weil ihnen ein Preis versprochen wird. Söhne Gottes sind keine Tagelöhner, sondern seine natürlichen Erben. Erbschaft wird nicht durch Sklavendienst erworben. Die Lehre von der Belohnung der Jünger Jesu ist zwar biblisch und sie bewahrt uns davor, an unserer Rettung zu zweifeln. Jesus ist uns aber genug Lohn, denn als solche, die ihm gehören, haben wir in ihm bereits alles, was wir brauchen. Römerbrief Kapitel 8, die Verse 16 bis 18 und 1. Korintherbrief Kapitel 3, die Verse 21 bis 23. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So rühme sich denn niemand im Blick auf Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Gleichwohl ist das Streben nach Lohn richtig. Vertreter der Herrschaftslehre liegen falsch, wenn sie sagen, es werde im Himmel keine Hierarchie geben. Angeblich erhalten wir unsere Belohnungen nur einen Augenblick lang, bevor sie zu den Füßen Jesu geworfen werden. Arch Rutherford kritisiert diese Sicht folgendermaßen: Die primäre Motivation dafür, gute Werke zu tun, abgesehen davon, dass sie unsere Errettung bestätigen, ist Dankbarkeit gegenüber Gott für das, was er getan hat. Etwas mit Blick auf die Belohnung zu tun wäre, gemäß der Lordship Salvation, selbstsüchtig und egoistisch. Tatsächlich jedoch erfreuen wir Gott, wenn wir uns nach dem ausstrecken, was er im Himmel für uns bereitgelegt hat. Das Gleichnis von den anvertrauten Funden zeigt, ist der erhaltene Preis kein Selbstzweck. Die uns gegebene Herrlichkeit wird nicht wieder weggenommen, denn durch sie können wir Gott weiterhin gut und sogar noch besser dienen. Lukas, Kapitel 19, die Verse 15 bis 19. Adel verpflichtet und göttlicher Adel vereinnahmt vollkommen für Gott. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte. Arch Rutherford bringt den Sinn der Belohnung gemäß der freien Gnade Gottes folgendermaßen auf den Punkt. Wenn wir in guten Werken bleiben, gefallen wir dem Herrn und werden belohnt. Neben Siegeskränzen der Anerkennung und Wertschätzung wird die Belohnung auch das Herrschen mit Christus und das Erben des Reiches beinhalten. Das Erbteil der Regentschaft ist gemäß Rutherford vom Erbe des ionischen Lebens streng zu unterscheiden. Er schreibt, während das Erbe des ewigen Lebens allen Gläubigen passiv aufgrund ihrer Stellung gegeben wird, ist das Erbe des Reiches aktiv an die Bedingungen von Werken geknüpft. Der Autor macht darauf aufmerksam, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Eingehen in das Reich und seinem Erben und Besitzen. Denn in die Regentschaft der Himmel gelangen Christen dadurch, dass sie einfach an Jesus als ihren persönlichen Retter glauben, wohingegen man nur dann zu einem Erben und Besitzer des Himmelreiches wird, wenn man sich als ein treuer Diener Christi erwies, Widrigkeiten erduldet und in guten Werken blieb. Beide Ausdrücke, Erben und Eingehen, sind wörtlich zu verstehen. Zur Lehre von der Belohnung gehört also die verheißene Mitregentschaft. Arch Rutherford schreibt, solche Gläubigen sind Miterben Christi. Sie werden mit Christus herrschen, indem ihnen Autorität und Macht gegeben wird, an der Verwaltung, Führung und Regierung seines Reiches teilzuhaben. Vertreter der Lordship Salvation sehen hingegen keinen Unterschied zwischen dem Eingehen in die Regentschaft und ihrem Erbe. Für sie drücken beide Begriffe denselben Sachverhalt aus, nämlich in den Himmel zu kommen. Tragischerweise deuten sie deshalb Bibelstellen, in denen es um die Rettung durch die Gnade Gottes geht, im Licht eines selbstverdienten Erbes und verschließen den Menschen dadurch den Eintritt ins Himmelreich. Es ist also wichtig zu verstehen, dass Belohnung nichts, aber auch überhaupt nichts mit Rettung zu tun hat. Charlie Bing schreibt, dass die Vertreter der Herrschaftslehre ewiges Leben und ewige Belohnung vermischen. Sie mögen es nicht, über Belohnungen zu reden, und darum werden viele Passagen, in denen es um Belohnungen geht, als Passagen über die Errettung uminterpretiert. Wahrheiten für die Jüngerschaft werden umgedeutet in Wahrheiten über die Errettung. Die Schönheit von Belohnungsversprechen, von der ewigen Bedeutsamkeit und vom Leben im Königreich gehen verloren und ganze Abschnitte der Schrift werden ausgemerzt. Der Wandel im wahrhaften Glauben. Glaube ist die Gewissheit unserer ewigen Seligkeit, die auf dem vollbrachten Werk Jesu gründet. Der gute Glaubenswandel baut auf diesem Fundament auf. Er ist eine Folge der Liebe Gottes, die aus dem Bewusstsein seiner Liebe zu uns herrührt. Der Wandel im Glauben strebt nach praktischer Heiligkeit, denn seine Basis ist die bereits von Gott erbrachte, vollkommene, rechtliche Rechtfertigung. Solche, die den wahrhaften Glauben besitzen, müssen nicht durch Ängste und Zweifel in Bezug auf ihr ewiges Schicksal motiviert werden, denn ihr Antrieb, Gott gefallen zu wollen und anderen Menschen zu dienen, liegt im alltäglichen Wachstum in der Gnade und Liebe zu Gott, welcher in seiner Größe und Heiligkeit zu fürchten ist. Glaube ist kein demütiger, ergebener Gehorsam, sondern heiliger Lebenswandel ist die Frucht des wahren Glaubens an die vollzogene Heilstat Gottes. Ernest D. Pickering schreibt: Unsere Aufgabe ist es, weiterhin das einfache Evangelium der freien Gnade zu verkündigen. Der Heilige Geist wird dafür sorgen, dass wahre Gläubige jene Eigenschaften der Gerechtigkeit hervorbringen, die wir alle so gerne sehen möchten. Arch Rutherford merkt an, Free Grace-Vertreter neigen dazu, die Gnade auch im täglichen Leben zu betonen. Gottes Gnade überwältigt und motiviert sie, und sie wollen auch in ihrem Lebenswandel Gnade zum Ausdruck bringen. Lordship Salvation-Vertreter neigen dazu, im täglichen Leben die Werke zu betonen. Die Notwendigkeit, gute Werke zu tun, um damit ihre Errettung zu beweisen, überwältigt und motiviert sie. Das führt oft zu Gesetzlichkeit und einem Mangel an Güte in ihrem Leben und in ihren Gemeinden. Dass die Gnade Gottes für uns die Basis und der Antrieb dafür sein sollte, im wahrhaften Glauben zu wandeln, betont auch Charlie Bing. Er weist darauf hin, dass Paulus im Epheserbrief zuerst erklären musste, wer wir in Christus sind, um uns erst im 4. Kapitel dieses Textes zum würdigen Wandel aufzufordern. Epheser 4, die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander in Liebe ertragend. Bing schreibt: Trotzdem machen wir uns oft schuldig darin, den Karren vor das Pferd zu spannen, indem wir den Menschen erzählen, was sie tun sollen, bevor wir ihnen gesagt haben, was sie sind und warum sie es tun sollten. Sogar wir, die wir an eine kostenlose Gnade glauben, machen diesen Fehler. Lasst uns auf die Worte in Kolosserbrief 2, Vers 6 hören. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Da ist ein Prozess, ein Fortschritt zu erkennen. Wir nehmen Christus an. Wir vertrauen ihm als unseren Erretter. Er kommt in uns hinein. Dann lernen wir, in Gemeinschaft mit ihm voranzugehen. Auch im Römerbrief, so der Autor, sehen wir, dass Gehorsam und Hingabe eine Reaktion auf Gottes wunderbare Gnade sind. Paulus musste bis Römer Kapitel 12, Vers 1 abwarten, bevor er zur konsequenten Nachfolge aufrief. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Wie Titus 2, 11 und 12 zeigt, nimmt uns die Gnade der Errettung in eine Zucht, denn sie lehrt uns, ein gottgefälliges Leben zu führen. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Charlie Bing verdeutlicht, einige Menschen begreifen sofort, dass wenn Jesus sie gerettet hat, sie ihm jetzt alles schulden und dass sie sich ihm hingeben sollten. Und sie tun genau das vom ersten Tag an. So etwas gibt es, aber vermutlich sind sie eher so wie ich, der lange im Leerlauf gefahren ist, bevor er wirklich verstanden hatte, worum es im Christenleben geht und was Gott für ihn getan hat. Aber egal, wie auch immer man startet, Gott wird nicht aufhören, nach Entscheidungen und Hingabe zu fragen. Leidenschaftliche Nachfolge ist also eine Sache des Glaubens an die Hingabe Gottes an uns. Jüngerschaft erwächst aus dem wahrhaften Glauben. Fehlt aber die Gnadenbasis, das heißt, ist kein echter Glaube da, so wird die Jüngerschaft verdreht. Diese richtige Reihenfolge von Rettung und Nachfolge, also bedingungsloser freier Gnade und den lebenspraktischen Werken, die daraus resultieren, betont auch Charles C. Ryrie, wenn er die Perspektive des Jakobus beschreibt. Letzterer hat in seinem Brief vor allem den Gerichtshof der Erde im Blickfeld. Diesen Gesichtspunkt hatte Jakobus im Sinn, als er schrieb, dass wir durch Werke gerechtfertigt werden. Unproduktiver Glaube ist nicht echt. Deshalb wird man das, was wir in Christus sind, ermessen an dem, was wir vor den Menschen sind. Menschen können nicht in den himmlischen Gerichtssaal spähen, um den Richter zu beobachten, wie er hinsichtlich eines Sünders, der glaubt, das Urteil fällt, nicht schuldig. Aber Menschen sind Zuschauer im Gerichtssaal des Lebens, hier unten auf der Erde. Wenn sie die Veränderungen in jemandes Leben sehen, dann können sie wissen, dass es ein himmlisches Urteil gegeben hat. Das heißt Rechtfertigung. Wenn sie keine Veränderungen sehen, dann können sie in Frage stellen und zweifeln. Rechtfertigung durch den Glauben ist notwendig beim Gerichtshof des Himmels. Rechtfertigung durch Werke ist das Einzige, was die Leute beim Gerichtshof Erde beobachten können. Gemäß Bing stellt die Herrschaftslehre unrealistische Erwartungen an Ungläubige. Sie verlangt von ihnen etwas, was nur gläubige Menschen leisten können. Er schreibt: Das liegt vor allem daran, wie Lordship Salvation die Jüngerschaft sieht. Was kann ein Ungläubiger bitteschön davon verstehen, wenn es heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen? Was würde ein Ungläubiger darunter verstehen, wenn es heißt, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Er kennt Gott doch gar nicht. Würden wir von einem Ungläubigen erwarten, dass er bereit wäre, seinen ganzen Besitz aufzugeben? Was für eine Logik ist das, die von einem Ungläubigen eine solch komplexe und reife christliche Entscheidung fordert, mit der selbst ich immer noch in meinem eigenen Leben zu kämpfen habe? Es macht einfach keinen Sinn, von jemandem, der in seinen Sünden tot ist und dessen Sinne von Satan persönlich vernebelt worden sind, schon bei seiner Bekehrung zu verlangen, auf Gott mit einem Herzen voller Liebe, mit totaler Hingabe und absoluter Unterordnung zu reagieren, geschweige denn bereit zu sein, für ihn zu leiden. Ob es wohl jemandem, der an Lordship Salvation glaubt, jemals eingefallen ist, dass eine Person, die am Ertrinken ist, einfach nur aus dem Wasser möchte, anstatt sofort ein Rettungsschwimmer zu werden oder ein Missionar? Was ist wohl die Sorge von jemandem, der erkennt, dass er durch seine Sünden verloren und zu einer Trennung von Gott bestimmt ist? Eine nachvollziehbare Sorge wäre es, von dieser Sünde und der Trennung gerettet zu werden. Einige mögen vielleicht mit einem dankbaren Herzen gerettet werden, andere vielleicht mit einem liebenden Herzen. Aus diesem Dank und der Liebe zu Jesus geht ein wohlgefälliger Wandel eines Christen hervor und nicht aus dem Druck, sich das Heil und die Kindschaft Gottes durch gute Taten verdienen zu müssen. Durch die einmal erfahrene Gnade lernen Gläubige nach und nach in der Nachfolge Jesu zu wachsen und dürfen ihrem Stand und ihrer Berufung im Leben gerecht werden. Weil die Herrschaftslehre, Lordship Salvation, jedoch keine fleischliche Christen kennt und nicht zwischen Errettung und Jüngerschaft unterscheidet, gibt es bei ihr diesen Wachstumsprozess in der Nachfolge Jesu nicht. Denn gemäß dieser Lehre muss beim geretteten Christen der gottgefällige Wandel sichtbar sein. Dies bedeutet aber, dass Jünger geboren und nicht gemacht werden, wie Charlie Bing anmerkt. Der Autor führt 1. Petrus 2,2 und 2. Petrus 3,18 an, um zu zeigen, dass Christen sehr wohl wachsen. Er schreibt, ein Teil dieses Wachstums ist die Auseinandersetzung mit der Realität der Sünde in unserem Leben. Bing weist auf 1. Korinther Kapitel 11, Vers 30 hin, wo es um fleischliche Christen geht, die das Abendmahl missbrauchten. Sie sind ein Beispiel für Gläubige, die sich Gott noch nicht in ihrem Tun übergeben haben. Es sollte aber klar sein, dass sie dennoch gerettete Christen mit einem wahrhaften Glauben an die Gnade Jesu waren, durch die sie aber noch nicht angemessen genug verwandelt wurden. Vertreter der heilsnotwendigen Herrschaft Jesu lehren, dass selbst Petrus noch kein geretteter Christ war. Es sei eine Tatsache, die er angeblich in der Verleugnung des Herrn bewies. Selbst bei ihm, den Jesus zum Fels der Gemeinde einsetzte, habe die Nachfolge erst beim Empfang des Heiligen Geistes zu Pfingsten oder irgendwann später begonnen. Dann nämlich, als er gemäß 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 9 und 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18 nicht mehr fortfuhr zu sündigen. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Da Johannes jedoch in 1. Johannesbrief Kapitel 1, die Verse 9 und 10 schreibt, dass Gläubige, das heißt gerettete Christen und Kinder Gottes sündigen, ist diese Überspitzung der Lordship Salvation falsch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Paulus bestätigt diesen Umstand in Römerbrief Kapitel 7 in den Versen 18 für sich selbst und jeden Christen persönlich. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Charlie Bing merkt an, aber Gott sei Dank haben wir den Petrus zum Vorbild, denn er war keine perfekte Person. Durch ihn können wir lernen, dass es ein Teil der Jüngerschaft ist, trotz unseres Versagens zu lernen. Jüngerschaft ist eine Reise, aber eine Reise mit Rückschlägen und Hindernissen, und wir stolpern und fallen, so wie Petrus es tat. Die Geburt aus Gott geht der Nachfolge Jesu voraus. Sie ist es, die uns zu Christen macht. Gottgefällige Jüngerschaft ist eine wachstümliche Folge der Kindschaft Gottes und nicht ihre Voraussetzung. Jünger werden gemacht, nicht geboren. Aus Gott geboren werden Christen, und zwar einmalig und grundlegend, nämlich durch ihre im Glauben erfolgende Annahme des für sie persönlich wirksamen Heilswerkes des Herrn. Unter anderem anhand des Beispiels des Petrus zeigt Charlie Bing, wie Jesus seine Jünger immer wieder zur Nachfolge aufforderte, denn er hielt ihnen größere Herausforderungen bereit. Wenn Jüngerschaft dasselbe wie gerettet sein wäre, dann wäre das so, als ob Gott gerettete Menschen aufforderte, sich retten zu lassen. Der Herr erhöht den Level der Ergebenheit seiner Jünger, indem er auf ihren Lernstand reagiert. Es sind also eindeutig gläubige Christen, die Gott zu immer besseren Nachfolger Jesu erzieht. Charles C. Ryrie schreibt, die Heiligung für den Ungläubigen besteht in der Annahme des Heils. Die Heiligung für den Gläubigen heißt Wachstum im Herrn. Charlie Bing merkt an, Jüngerschaft sollte der Errettung folgen und die Errettung sollte in die Jüngerschaft überfließen. Wir sollten es lernen, Jüngerschaft aus der Sicht der Gnade zu lehren. Wir sollten also bei allem die Gnade im Vordergrund sehen. Das ist nämlich die Motivation zur Nachfolge. Das Herz der Jüngerschaft ist nicht das, was wir tun, sondern das, was wir in Christus sind. Charlie Bing fordert uns dazu auf, unsere Geschwister im Glauben aufgrund der Gnade zu motivieren und durch sie anzufeuern. Christen sollen in der Gnade verwurzelt sein und begreifen, was das Geschenk Gottes aus ihnen gemacht hat. Erst dann, das heißt auf dieser Grundlage, können wir gemeinsam mit ihnen darüber nachdenken, was wir tun sollen. Über Petrus, der uns ein Vorbild sein sollte, schreibt Bink Folgendes: Warum musste Jesus zu Petrus in Johannes 21 sagen, dass er ihm nachfolgen soll? Weil er ihm eine neue Offenbarung gegeben hatte und er ihn auf dieser Grundlage zu einer größeren Hingabe herausfordern wollte. Als Hinweis auf die Art seines Todes sagte Jesus zu Petrus: Wenn alt geworden du bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Und dann fährt Jesus fort: Nun folge mir nach. Jetzt, nachdem ich dir gesagt habe, dass du für mich sterben wirst, folge mir nach. Sie sehen, folge mir nach bekommt eine völlig neue Bedeutung für jemanden, der gerade erfahren hat, dass er dafür sterben wird. Und dann sieht Petrus den Johannes und fragt Jesus: Was ist mit ihm? Was passiert mit diesem Kerl? Aber Jesus antwortet ihm: Das geht dich nichts an. Folge du mir nach. Es gibt also hier noch eine weitere neue Offenbarung für Petrus. Gott hatte einen ganz individuellen Dienst für ihn, einen gesonderten Ruf. Kümmere dich nicht um deinen Bruder, sondern mach mit dem weiter, was ich dir gesagt habe. Dann sagt er noch einmal zu Petrus: Folge mir nach. Bink bringt es auf den Punkt, dass die Nachfolge Jesu wachstümlich ist und niemals endet. Jesus reagiert auf die Neugier des Petrus in Johannes 1, er reagiert aber auch auf dessen aufopfernde Pflichterfüllung in Johannes 21. Jesus lässt den Druck der Nachfolge niemals sinken. Es ist eine Entwicklung, es ist eine Reise, es ist ein Aufruf zur Hingabe. In einem gewissen Sinne wird ein Jünger immer neu herausgefordert, mehr zu einem Jünger zu werden. Also, wie kann man sagen, dass all diese Bedingungen der Nachfolge etwas mit der Errettung zu tun haben sollen? Wie bewerten wir die heimlichen Jünger Jesu im Johannesevangelium, Josef von Arimathia und Nikodemus? Es dauerte seine Zeit, bis sie sich öffentlich dazu bekannten. Ich hasse diesen Ausdruck in Bezug auf sie, aber sie ließen sich Zeit, ihr christliches Gesicht zu zeigen. Der Prozess der Jüngerschaft geht weiter. Er ist niemals zu Ende, bis wir verherrlicht sind. Charles Ryrie nennt Abraham und Rahab als biblische Beispiele für einen rettenden, lebendigen und wirksamen Glauben erlöster Kinder Gottes. Jakobusbrief 2,23 zitiert 1. Mose 15,6, wo deutlich gemacht wird, dass Abraham sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet oder zugeschrieben wurde. Ohne irgendeine hinzugefügte Bedingung. Aber dieser rechtfertigende Glaube wurde 30 oder mehr Jahre später erwiesen, als Abraham durch die Opferung seines Sohnes Isaak diesen bedingungslosen Glauben an den Tag legte. Durch diese Tat bewies er über jeden Zweifel die Echtheit seines Glaubens, der ihm zu diesem früheren Zeitpunkt zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Ähnlich erwies Rahab ihre Rechtfertigung durch ihre Taten, indem sie den israelitischen Spionen half, Jericho ausspähten. Rettender Glaube ist wirkender Glaube und diese Werke rechtfertigen Gläubige im Gerichtssaal Erde. Was den Beweggrund für diesen Wandel im wahrhaften Glauben angeht, muss die unverdiente Erlösung an oberster Stelle stehen. Die Gnade Jesu sollte für jeden Christen eine mächtige Triebfeder sein, sein Leben ganz auf den Willen Gottes auszurichten. Charlie Bing schreibt: Ich glaube, dass es in unserem christlichen Lehren an Motivation mangelt. Die Motivation des Königreichs, die Motivation der Belohnungen, die Motivation der Liebe, die Motivation der Gnade und die Motivation von Pflichtgefühl. Wenn sie motiviert sind, dann finden die Menschen einen Weg. Es ist kein Wunder, dass Jesus die Liebe als das oberste Gebot gegeben hat. Er wusste, was er tat. Er sagte: Wenn ihr nur liebt, dann werdet ihr die anderen Gebote auch halten. Lernen Sie, Jüngerschaft aus der Gnade herauszuleben. Zeigen Sie den Menschen, wer Sie sind. Machen Sie das zu einem Teil Ihrer Jüngerschaftskurse und ihrer Materialien. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht, dass sie Gläubigen, die im Leerlauf vor sich hinfahren, verdeutlichen, dass Gott sich darüber nicht freut. Wir haben die Pflicht und den Auftrag, gläubigen Menschen zu sagen, dass Gott es möchte, dass sie in ihrem geistlichen Leben vorankommen, anstatt im geistlichen Kindheitsstadium zu bleiben, anstatt weiterhin Windeln zu tragen. Sie sollten sich nicht in ihren Windeln wohlfühlen. Wenn sie das dennoch tun, sollten wir ihnen ihre Windeln ins Gesicht halten und sie den Inhalt riechen lassen, ihnen also keine Ruhe damit lassen. Christen, die im Leerlauf fahren, wissen die Gnade Gottes nicht zu schätzen und wir müssen mit ihnen darüber reden. Ich möchte nun mit einem Gedanken schließen. Christen haben noch niemals die Welt verändert. Nur Jünger haben das getan. Was werden sie also jetzt tun? Welche Entscheidungen werden sie treffen? Was sagt Gott jetzt zu ihnen, gerade an der Stelle, wo sie in ihrer geistlichen Reise stehen? Wie werden sie Menschen herausfordern, in ein produktives und fruchtbares Leben voranzugehen? Die Kosten der Nachfolge sind hoch, aber die Belohnungen sind großartig.